Röstrix, der Kreuzfahrt-Podcast.
Mit Jérôme Brunel. Außerdem mit dabei Franz Neumeier. Grüß dich.
Hallo Jérôme.
Bevor wir loslegen mit den eigentlichen Themen unseres kleinen Podcasts, vielleicht nochmal der Hinweis, wie man den eigentlich hören kann. Natürlich kann man einfach auf grußtrix.de gehen und dann auf Podcasts und kann sich das dort direkt auf der Homepage anhören. Das können Sie auch gerne tun. Da finden Sie nämlich komplett alle Folgen, die wir bisher gemacht haben. Ich glaube, welche Folge sind wir jetzt? 23, 24? Also wir haben schon einige gemacht.
24,
ja. Die kann man sich alle anhören. Von der ersten bis zur aktuellen, also bis zu dieser, kann man sich das da anhören. Das hat aber ein bisschen auch ein Nachteil, denn man ist gebunden an seinen Computer, man sitzt davor oder bügelt nebenher oder macht, ich weiß nicht was, aber man ist relativ immer nah am Computer gebunden. Das ist effektiv ein Nachteil und man bekommt auch nicht jede Folge automatisch zugespielt, sondern man muss halt auf die Homepage gucken und schauen, ist da eine neue Folge. Für viele reicht das auch und das ist auch völlig in Ordnung. Viel praktischer ist es aber, über iTunes zu gehen, beziehungsweise wenn man ein Smartphone sein eigen nennt, dann kann man auch über sein Smartphone das Ganze hören.
Oder am Tablet.
Oder auch auf dem Tablet. Egal, ob jetzt Android oder ob das iOS ist von Apple, das ist völlig egal. Es gibt nämlich Apps, um eben ganz gezielt Podcasts zu hören. Nicht nur unseren unbedingt, sondern eben auch alle anderen. Das heißt, man installiert sich eine App und in dieser App kann man dann ganz einfach auf die Suche gehen. Da gibt man Grußtrix ein, abonniert uns und dann werden jede Folge, sobald sie da ist, völlig automatisch auf das Handy oder auf das Tablet geladen. Man muss gar nichts tun, man guckt ab und zu rein, gibt es eine neue Folge? Oh, da gibt es eine neue Folge, höre ich mir an. Das kann man dann eben auch unterwegs mit dem Kopfhörer oder auch im Auto, wenn man das ans Autoradio anschließen kann, dann einfach hören, ohne dass man sich ständig Gedanken machen muss, gibt es jetzt eine neue Folge oder nicht, sondern man guckt einfach und dann ist sie einfach da und runtergeladen. Sehr, sehr praktisch
das
Ganze.
Halt.
Genau, wie Radio im Prinzip. Allerdings hat diese Sache einen Nachteil, denn Sie bekommen da nur die letzten 10 Folgen. Das heißt, wenn Sie jetzt uns neu entdeckt haben und da drin sind, und dann können Sie 10 Folgen runterladen. Die anderen Folgen, die 14 anderen, können Sie da nicht direkt runterladen. Da müssen Sie dann doch wieder auf unsere Homepage gehen. Da haben Sie, wie gesagt, alle Folgen von der ersten bis zur heutigen Folge. Und wenn Sie da alle mal durchgehört haben, da sind Sie so 12, 13 Stunden dabei. So viel haben wir inzwischen schon produziert. Dann können Sie das einfach über eine App, übers iPhone oder über Samsung oder ich weiß nicht welches Telefon dann einfach runterladen, ganz automatisch.
Und sollte Eben, Sie die Folge... Die treuesten Hörer, die brauchen dann die alten Folgen ja nicht mehr, die haben Sie ohnehin
genau,
schon längst gehört.
Genau, die haben Sie ohnehin, genau. Und wenn Sie ein Thema einfach nicht interessiert, weil Sie sagen, also ich habe schon geheiratet, so wie zum Beispiel in der letzten Folge, ich habe schon geheiratet, das brauche ich nicht.
Ja, da kann man ja vorspulen.
Kann man entweder vorspulen, ganz praktisch, oder man kann sie einfach löschen. Ja? Warum nicht?
Nee, gelöscht wird hier gar nichts. Das kommt gar nicht in die Tüte herum.
Also, da haben Sie alle Möglichkeiten. Gucken Sie sich das einfach mal an, auch in iTunes kann man direkt am PC dann auch über iTunes hören, da werden die Folgen dann auch automatisch runtergeladen. Also, wenn Sie am PC bleiben wollen, kein Problem. Gut, das mal so als Einstieg. Wir wollen uns heute ein bisschen unterhalten über Spezialitätenrestaurants auf Schiffen.
Essen.
Genau. Ich habe gerade zu Abend gegessen, da gab es Hähnchenkeule, war auch sehr lecker, aber auf dem Schiff gibt es noch Dinge, die sind noch viel, viel leckerer. Ich war ja auf der Mein Schiff 2 jetzt im Sommer, habe ich ja schon des Öfteren, glaube ich, mal kurz erwähnt. Das ist ja ein Schiff, da ist ja alles inklusive. Das heißt, man geht auf das Schiff, man zahlt nichts für die Getränke, man zahlt nichts für die Restaurants. Stimmt aber nicht ganz. Es stimmt nicht ganz, denn es gibt tatsächlich Getränke, die kosten extra. Finde ich aber auch verständlich. Also wenn da teurer Champagner dran ist, dann muss man das einfach begrenzen. Sonst wären die Reisen einfach viel zu teuer. Und es gibt aber auch das eine oder andere Restaurant auf der Mein Schiff, egal ob eins oder zwei, die extra kosten. Zum Beispiel, mal als Beispiel des Richards auf der Mein Schiff. Warum ist das so, Franz?
Naja, in den Spezialitätenrestaurants oder Zuzahlrestaurants, wie man das manchmal auch nennt, gibt es natürlich Essen, das von der Qualität her nochmal einen ganzen Kick besser ist als das, was ich im Hauptrestaurant oder im Buffet bekomme. Wenn ich gerade zum Beispiel an das Steakhouse bei TUI Cruises denke, da gibt es natürlich richtig leckere Sachen. Da kann ich mir auch schon mal ein Kobe-Rind oder ein Iberico-Schwein servieren lassen.
Was ist das?
Iberico-Schwein. Du hast noch nie ein Iberico-Schwein.
Nein.
Mensch, das ist ein ganz, ganz leckeres Schweinefleisch. Ich sag's dir, wenn das richtig zubereitet ist, butterzart, ist richtig lecker. Mm. Aber ist halt einfach wirklich auch im Einkauf richtig teuer. Ja, also auch wenn ich das Wagyu ist ja eigentlich die richtige Bezeichnung, Wagyu-Rind, also die nachgezüchtete Kobe, aus was also in Europa gezüchtet wird. Das ist schon Fleisch, das ist richtig, richtig teuer im Einkauf. Das sind nicht so diese 3,95 Euro Sonderangebot für 100 Gramm bei, nenn jetzt keinen, mir wäre fast was rausgerutscht. Nein, das ist natürlich Fleisch, das richtig ins Geld geht. Und das kann die Reederei im Zweifel auch nicht inkludiert machen, wie du vorhin bei den Getränken schon gesagt hast, dann würden auch die Preise insgesamt natürlich sehr viel höher sein, wenn ich im Hauptrestaurant so hochwertige Dinge serviere. Und jetzt bin ich auch mal ganz gemein, es gibt auch Leute, die wissen das nicht zu schätzen und denen würde man es dann servieren, ohne dass sie überhaupt den Unterschied schmecken würden zwischen dem 15 Euro pro Kilo und dem 80 Euro pro Kilo. Steak. Und dann macht es schon Sinn, dem auch einen Preis zu geben und auch natürlich den Zugriff zu begrenzen. Das ist noch eine andere Sache. Man muss natürlich sagen, wenn ich bei Richards feines Essen in das Restaurant gehe, die haben nicht unendlich viel Platz, weil wenn dort Spitzenköche in der Küche stehen, die können nicht 2000 Leute mit Sterneküche oder mit annähernd Sterneküche versorgen. Das Niveau kann man nicht für so viele Leute kochen, sondern da habe ich dann Restaurants, die eben klein und beschränkt sind, 20, 30, vielleicht mal 40 Plätze pro Abend. Und entsprechend muss ich natürlich auch eine gewisse Zugangsregelung schaffen. Wenn ich ein Schiff mit 2000, vielleicht sogar eine Oasis mit 5000, 6000 Passagieren und ich habe ein Restaurant, wo ich pro Abend 30 Leute bewirten kann, dann brauche ich ja sowas wie eine Zugangsschranke, ja, damit nicht jeder da reinstürmt und dann plötzlich 6000 Leute sich um 30 Plätze prügeln. Dann gebe ich der ganzen Sache einen Preis, der im Zweifel dann was mit Nachfrage und Angebot zu tun hat. Wenn ich 30 Plätze für 5.000, 6.000 Leute habe, dann gebe ich dem Ding vielleicht einen Preis von, weiß ich nicht, 30 Dollar, 40 Dollar. Und dann kommen eben nur noch die 30 und dann habe ich meine Plätze gerade so voll.
Also da möchte ich dir aber nochmal vielleicht ein Stück weit auch widersprechen, weil es gibt ja auf der Mein Schiff auch ein anderes Restaurant, nämlich das Fischrestaurant Gosch. Und wenn du da essen gehst, gibt es Speisen, da zahlst du nichts. Wenn aber jetzt eine Languste möchtest, dann zahlst du eben drauf. Da musst du zusätzlich bezahlen. Da wird ja auch sozusagen sortiert, aber alle sind im gleichen Restaurant.
Das stimmt. Das ist ein relativ seltenes Konzept. Also mir fällt ehrlich gesagt kein anderes Schiff ein, wo das in einer ähnlichen Form gemacht wird, dass man tatsächlich so eine Mischung aus Zuzahlung und Nichtzuzahlung. Ja gut, ein paar amerikanische Reedereien verlangen auch inzwischen im Hauptrestaurant, wenn ich ein besonders gutes Steak will, verlangen sie nochmal 20 Dollar Aufpreis. Aber normalerweise ist das relativ strikt getrennt. Es ist entweder ein Zuzahlrestaurant, der meistens mit einer Pauschale, manchmal zahlt man auch à la carte und die anderen Restaurants sind eben komplett inkludiert. So eine Mischform wie das Gosch ist da eher selten.
Ich war ja auf der Mein Schiff, wie gesagt, und da gab es ja dieses Hauptrestaurant, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie es hieß, hinten Atlantik. Am Heck.
Bitte? Atlantik.
Genau, das Atlantik. Und da war das Essen aber, fand ich, auch sehr, sehr lecker. Also viel besser brauche ich es gar nicht.
Ja, absolut. Also das ist eine Sache, die mich auch immer wieder beschäftigt, wo ich mir denke, Mensch, ich gehe in ein Spezialitätenrestaurant. Ich bin bekennender Spezialitätenrestaurant-Esser. Schon aus purer Neugier probiere ich die fast alle immer aus. Also auch wenn ich privat unterwegs bin und tatsächlich dafür bezahle, das mal wirklich angemerkt, bin ich wirklich sehr viel in Spezialitätenrestaurants unterwegs. Und manchmal reut es mich dann schon, wenn ich dann die Speisekarte im Hauptrestaurant sehe und mir denke, hey, jetzt hast du da Zuzahlungen für ein tolles Steak oder für ganz leckere andere Sachen bezahlt, aber im Hauptrestaurant hat es heute auch was gegeben, was du echt gerne gegessen hättest und daher wäre es umsonst gewesen. Also es ist schon so ein bisschen, man muss sich das immer genau anschauen und überlegen, ob sich es für einen selber rentiert oder nicht. Und es gibt natürlich auch Spezialitätenrestaurants, die sind richtig teuer. Also Chef's Table ist so eine relativ neue Mode, nennt sich Chef's Table, ist meistens ein großer Tisch mit so 8 bis 10, vielleicht mal 12 Passagiere, die da maximal Platz finden, also was sehr Exklusives, wo in der Regel dann auch einer der ranghöchsten Köche an Bord tatsächlich exklusiv für diese Gäste kocht. Da ist dann meistens noch irgendwie ein Weinpaket mit dabei. Also man hat dann wirklich so ein schönes 5-Gänge-Menü mit begleitendem Wein dazu, zieht sich über mehrere Stunden mit Tischkärtchen und in einer eleganten, gediegenen Umgebung mit tollen Gesprächen unter Umständen, die man am Tisch mit den Leuten hat. Ist eine ganz nette Umgebung, aber ist natürlich auch eine Dimension von gleich mal 90 bis 100 Dollar, in denen sich solche Chefstable-Events inklusive Wein dann bewegen. Und das ist ein bisschen Geschmackssache einfach, ob man das mag. Ja, wert ist es das allemal, gerade wenn man denkt, was man für ein ähnliches Essen an Land bezahlen müsste. Absolut exquisites Essen, absolut klasse, meistens auch sehr, sehr gute Weine dazu. Also lohnen tut sich's vom finanziellen Gegenwert allemal. Ob man sich das leisten will, Ist halt immer noch ein bisschen eine andere Frage.
Ah, ich bin da vielleicht, ich bin ja eigentlich aus Baden, aber ich wohne ja in Schwaben und ich sag mir halt, ich hab's bezahlt, dann will ich das auch haben und nicht noch extra bezahlen. Aber wie sind die Preise so im Durchschnitt, wenn man das jetzt mit den Preisen an Land vergleicht? Man spart ja der Reederei auf der anderen Seite ja ein bisschen Geld, weil man ja eben nicht im Hauptrestaurant oder so ist. Wird das damit eingerechnet?
Ja, klar. Also im Großen und Ganzen schon. Ich meine, es kommt immer so ein bisschen drauf an. Man muss vielleicht immer so davon ausgehen, je günstiger das Preisniveau generell bei einer Reederei ist, desto mehr muss die Reederei über Zusatzumsatz an Bord verdienen und dann sind die Preise von Spezialitätenrestaurants vielleicht etwas höher. Je höherwertiger die Reederei selber ist, desto eher ist es so, dass die Reederei tatsächlich oft wirklich nur die realen zusätzlichen Einkaufskosten, die höheren Lebensmittel tatsächlich kosten, quasi als Zuzahlung aufschlägt. Also wenn ich kann mich jetzt nicht genau erinnern, was beim Steakhouse auf der Mein Schiff das Steakhouse Zuzahlung kostet. Das war nicht so wahnsinnig viel. Ich denke, es waren 20 Euro, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Und ich bestelle dort wirklich so ein 250, 300 Gramm Kobe-Rindsteak, dann ist das ungefähr der Wert des Fleisches, was ich da auch tatsächlich esse. Das heißt, am Ende komme ich auf jeden Fall immer günstiger weg, als wenn ich sowas an Land essen würde, weil ich an Land natürlich für Service, für alles drumherum, was ich auf dem Schiff ja schon bezahlt habe, ja auch bezahlen muss. Das heißt, man kann es nicht so direkt vergleichen, Restaurantbesuch an Land, eben wie du sagst, weil natürlich die normalen Grundkosten für die Verpflegung habe ich ja schon bezahlt, wobei man da jetzt auch das nicht überschätzen darf, weil da bewegen wir uns bei einem normalen Schiff, also bei einem Massenmarktschiff sicher im Bereich von 3, 4, 5 Euro, 6 Euro pro Mahlzeit, was da einkalkuliert ist. Also das sind jetzt keine horrenden Beträge, die ich da schon vorausbezahlt habe.
Was ich mir immer überlegt habe oder vor einiger Zeit gedacht habe, na, vielleicht ist das ja auch etwas, was gar nicht so positiv für die Reederei ist, weil das ja erzeugt ja auch irgendwie so ein bisschen Neid, oder? Dass die anderen Leute, die da jetzt nicht essen gehen, aus welchen Gründen auch immer, sagen, oh, die können sich das aber leisten, dass sie da essen gehen, ja, und wir gehen so in die normalen Restaurants. Hast du solche Erfahrungen gemacht? Du schüttelst schon den Kopf.
Habe ich noch nie erlebt. Also ist mir nie bewusst aufgefallen. Das, wo es mir mal aufgefallen ist, noch ein Thema am Rande hier, weil es kein Zuzahlrestaurant ist, aber es gibt ja Schiffe, auf denen gibt es spezielle Restaurants, die nicht für jeden zugänglich sind. Nämlich zum Beispiel für spezielle Suitengäste. Also zum Beispiel bei Celebrity Cruises, die haben bestimmte sogenannte Aquaclass-Kabinen. Das sind noch nicht mal die teuersten, witzigerweise. Die haben auf den großen Schiffen ein eigenes Restaurant, das Blue. Ganz leckeres, ganz feines Restaurant. Von Frühstück bis Abendessen kann ich dort, wenn ich eine Aquaclass-Kabine gebucht habe, exklusiv dort reingehen. Selbst die teureren Suiten dürfen dort dann nicht umsonst rein. Die dürfen dann immerhin mit Zuzahlung dort rein. Aber die Kategorien drunter dürfen in das Restaurant gar nicht rein. Mhm. Oder du hast bei MSC auf den großen Schiffen, wo es den Yachtclub gibt, also diesen abgetrennten Suitenbereich, die haben ein eigenes Restaurant. Bei Norwegian Cruise Line auf einigen Schiffen, wo es den Haven gibt, also sowas ähnliches wie der Yachtclub, auch so ein abgetrennter Suitenbereich. Die haben auch hier zum Teil ihr eigenes Restaurant. Die Cunard-Schiffe, Princess und Queen's Grill, haben auch bestimmte Kabinenkategorien. Eben die teureren Suiten haben ihre eigenen Restaurants dort, wo man als Normalmensch auch mit Zuzahlung nicht hinein darf. Also da steht man dann wirklich so an der beschlagenen Scheibe, kratzt von außen und denkt sich im Kopf dieses Schild, wir müssen draußen bleiben. Kann ich mir jetzt eher vorstellen, dass man schon so ein bisschen Neidgefühl kriegt. Auf der anderen Seite weiß man natürlich auch, die Leute, die da drin sitzen, die haben vielleicht das Doppelte oder Dreifache von meinem Kreuzfahrtpreis bezahlt. Das heißt, die dürfen ja da nicht umsonst einfach so rein, sondern sie haben es ja auch bezahlt. Ja.
Ja gut, aber mich ärgert sowas, sage ich dir ganz ehrlich, nicht, weil ich neidisch bin, sondern weil ich ja auch, wenn ich auf eine Schiffsreise mache, auch das Schiff entdecken möchte. Und wenn es dann Bereiche gibt, wo ich nicht rein darf, dann ärgert mich das. Also auf der Mein Schiff 2 gibt es auch so einen Bereich, da dürfen auch nur ganz bestimmte Passagiere rein. Das ist eine Lounge, ja, mit leckeren Sachen drin. Da durfte ich nicht rein. Der kleine Brunel stand vor der Tür und durfte nicht rein.
Na, wenn du aber zu Zeiten, wo da niemand drin ist, mal ganz freundlich fragst, lassen Sie vielleicht mal reingucken. Aber ob jetzt das den Neid abbaut, weiß ich nicht so genau, weil dann siehst du, wie toll es da drin ist und möchtest erst recht rein. Und das muss man schon sagen. Also die Launch auf den TUI-Schiffen, die ist schon wirklich fein. Ja, da hast du dann deinen kostenlosen Internetzugang, glaube ich, noch mit drin. Richtig. Und es steht immer ein Buffet mit leckeren Häppchen drin. Ja. Das ist abgesehen auch noch einer der schönsten Räume am ganzen Schiff, nämlich richtig. Mit einer sensationellen Aussicht ganz oben. Ja. Also ist was Feines, aber das sind natürlich, es sind halt einfach auch die Leute, die es bezahlt haben. Ja, das ist so, wie wenn du im Motel 6 in Amerika irgendwo für $25 die Nacht übernachtest und gegenüber steht das Radisson SAS, wo du $250 zahlen müsstest, schaust du auch so ein bisschen neidisch rüber.
Gut, ich meine, was mich auch geärgert hat, ich hätte ja auch eine Suite buchen können, das wäre gar nicht teurer gewesen als zwei Kabinen, ja, nur die waren natürlich alle schon weg, ja, also selbst wenn ich das Geld gehabt hätte, oder ich hatte das Geld sehr für eine Suite, weil wir waren ja zu mehreren, keine Chance. Und das habe ich gedacht, Mensch, ich werde auch gerne. Ja?
Das nächste Mal früher buchen. Frühbucherrabatt nutzen.
Ja, ja, richtig. Aber zurück zu den Restaurants. Ist das eigentlich ein Trend jetzt bei den Neubauschiffen, dass da spezielle Restaurants, also Zuzahlrestaurants gebaut werden? Oder ist das gleichbleibend oder nimmt das eher ab?
Nee, das ist ganz klar ein Trend. Und das ist auch ein Trend bei älteren Schiffen, die renoviert werden, dass da gerne auch nochmal zusätzliche Restaurants mit eingebaut werden oder bestehende Restaurants geteilt werden und nochmal zwei verschiedene Typen von Restaurants gebaut werden. Das ist schon was die Passagiere offensichtlich auch wollen, dass man einfach auch ein bisschen Abwechslung hat. Also wenn ich mir eine Oasis of the Seas anschaue, da habe ich irgendwie, über 30 verschiedene Möglichkeiten, irgendwo zu essen. Wirklich von der Würstchenbude oder dem Burgerladen bis rauf zu einem beinahe Sternenniveau-Restaurant auf ganz hohem Qualitätsniveau. Die Leute wollen anscheinend auch so ein bisschen viel, viel mehr die Auswahl. Und die wollen einfach mal in den brasilianischen Steakhouse, dann wollen sie wieder ein Fischrestaurant. Steakhouse ist generell überall sehr, sehr gefragt, nicht nur bei den Amerikanern. Asiaten gibt es sehr häufig, Italiener gehören natürlich immer zum Pflichtprogramm. Also da gibt es ganz, ganz viele Varianten und Ideen. Leichte Küche ist inzwischen sehr angesagt. Also immer mehr findet man einfach auch Restaurants, die dann so ein bisschen Lean Cuisine oder wie auch immer man das alles neumodisch nennt heutzutage anbietet. Ja, die Reedereien wollen zum einen Abwechslung bieten und zum anderen muss man natürlich auch ganz deutlich sagen, dass der Umsatz, den die Reedereien an Bord mit Zusatzgeschäft machen, fürs Geschäftsmodell an Bedeutung gewinnt. Ja, also in einem Markt, wo die Preise gerade so in diesem im großen Massenmarkt bei den großen Schiffen, wo die Grundpreise für eine Kreuzfahrt immer weiter sinken oder immer mehr unter Druck stehen, auch weil die Leute zunehmend spät buchen, deswegen die Reedereien dann auch vielleicht 30 Tage vor Abfahrt irgendwann mal anfangen aus Panik irgendwelche Sonderangebote zu machen, um die Schiffe voll zu kriegen. Die Betriebskosten sinken dadurch ja nicht, also muss das Geld irgendwo anders her. Und klar versucht man das dann auch über Zuzahlrestaurants neben anderen Möglichkeiten so ein bisschen da reinzuholen. Und Royal Caribbean hatte gerade ihren Quartalsbericht vor ein paar Tagen veröffentlicht. Da hieß es, dass sie tatsächlich diesen Onboard Revenue, also diesen Zusatzumsatz an Bord um insgesamt 7% steigern konnten. Eben über Landausflüge, über Getränkepakete, Zuzahlrestaurants, natürlich auch Bord Casino, die Shops an Bord, also über all diese Dinge, die einfach zusätzlich verkauft werden. Kostenpflichtige Sportprogramme, kostenpflichtige Bastelprogramme, was man sich nicht alles ausdenken kann, was man den Leuten zusätzlich verkaufen kann. Über all das versucht die Reedereien, die nicht mehr ganz so üppigen Preise auszugleichen, damit sie am Ende wieder auf ihren Schnitt kommen. Und die Zuzahlrestaurants spielen da sicher auch eine Rolle.
Das heißt, ich muss aufpassen, wenn ich auf so ein Schiff gehe, dass ich dann nicht doch ganz, ganz viel Geld ausgebe.
Ja, das ist wie überall, ne? Wenn du irgendwo in die Stadt gehst zum Shoppen und du lässt dich in jeden Laden reinziehen und was kaufen, genau derselbe Effekt, ne? Also bisschen Selbstbeherrschung braucht man natürlich einfach.
Also ich habe ja damals die Mein Schiff 2 vor allem deswegen gebucht, weil ich ganz einfach wissen wollte, was gebe ich aus auf dem Schiff, beziehungsweise was gebe ich aus für die Reise und ich möchte auch nicht wirklich mehr Geld ausgeben. Das heißt, da war dieses alles inklusive für mich ideal, weil ich genau wusste, ich gehe in diese Restaurants, die sind für mich lecker genug und ich brauche keine Getränkepakete kaufen oder sonst irgendwas. Das ist alles schon drin. Das war für mich
ganz, ganz wichtig. Und das hast du ja nach wie vor auf allen Schiffen. Also mir fällt kein einziges Schiff ein, wo ich sagen würde, na, eigentlich muss man jetzt langsam ins Spezialitätenrestaurant gehen, weil die inklusive Restaurant nichts taugen. Das ist nicht der Fall. Also du hast auf allen Schiffen wirklich eine ganz leckere Verpflegung in den ganz normalen Hauptrestaurants, Buffets. Es gibt auch viele Schiffe, die wirklich mehr als nur ein Hauptrestaurant oder ein Bedienrestaurant inklusive haben. Natürlich, je mehr du in den Luxusbereich gehst, desto stärker ist da wirklich dann tatsächlich alles inkludiert. Also wenn ich dann bis auf die Europa zum Beispiel gehe, dann ist selbst das Dieter Müller, also wirklich echter Sternekoch, selbst das Dieter Müller Restaurant, ist dann da im Reisepreis inklusive. Also klar, wenn die Reise entsprechend viel teurer ist, sind dann meistens auch hochwertige Restaurants komplett inklusive. Das ist gar keine Frage.
Also man muss nicht in ein Bezahlrestaurant auf einem Schiff gehen, um nicht zu verhungern.
Ich würde nicht nur sagen, nicht zu verhungern, sondern ich glaube, vielleicht bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen sind auch die normalen Inklusivrestaurants auf Schiffen deutlich besser als der Wald- und Wiesengasthof, den man irgendwo um die Ecke findet. Also nicht nur nicht verhungern, sondern ich glaube, man kriegt wirklich auf allen Schiffen echt leckeres Essen, ohne dazu zu zahlen.
Sie hören CruiseTricks, den Kreuzfahrt-Podcast, jede Woche neu auf cruisetricks.de oder in iTunes. Und wir haben hier ganz, ganz viel, vor allem über Schiffe gesprochen, über neue Schiffe, die gerade gebaut werden oder über Service-Themen und so weiter, was wir eigentlich bisher relativ selten gemacht haben. Wir haben es zwar schon gemacht, ist mal einfach über Destinationen zu sprechen. Wir haben, glaube ich, mal über Italien gesprochen, beziehungsweise genauer gesagt über, jetzt fällt mir die Stadt nicht ein, aber das weißt du bestimmt.
Venedig,
dankeschön. Manchmal hat man so einen Knoten im Hirn. Ich war jetzt vor kurzem ich habe es ja, glaube ich, schon mal erwähnt.
Du, jetzt langsam habe ich den Verdacht, du wirst bezahlt dafür, dass mein Schiff und TUI Großes hier so oft zu erwähnen.
Ich war, glaube ich, habe ich schon erwähnt, mal in Malta unterwegs. Also ich bin damals nach Malta geflogen jetzt im August und dort aufs Schiff. Und von dort aus sind wir dann los eine Woche und sind dann wieder in Malta gewesen. Wobei ich sagen muss, leider habe ich von Malta nicht allzu viel mitbekommen, weil das war eben der Hafen, wo wir auf und wieder abgestiegen sind. Und wir sind früh morgens, glaube ich, um 5 oder 6 abgestiegen vom Schiff und abends angekommen damals. Ich war aber auch, als ich auf der AIDA gearbeitet habe, auf der AIDA Aura, auch in Malta. Und das war eigentlich ganz lustig. An dem Tag bin ich nämlich aufgestanden, wie jeden Morgen, habe mich dann geduscht, bin dann in die Crew-Bar gegangen oder wie das sich nannte und habe da erstmal gefrühstückt. Habe also keinen Blick nach draußen geworfen und ging dann auf Deck 6, wo mein Arbeitsplatz war, und schaue dann raus und dachte wirklich, und das ist kein Witz, ich dachte wirklich, ich bin irgendwie 1001 Nacht gelandet. Also diese,
ja, das Faszinierende gerade an der Einfahrt nach Malta oder dann auch dort, wo die Schiffe liegen, ist ja, dass die Hauptstadt Valletta gleich direkt am Hafen auf einem kleinen Berg liegt und man, ja, wenn man am Pooldeck oben steht oder am Sonnendeck, man schaut ja quasi waagrecht in die Häuser rein. Das ist schon natürlich eine gewisse Distanz. Ich schaue jetzt nicht in die Schlafzimmer der Leute, aber ich schaue so auf Augenhöhe direkt auf diesen Hügel, auf diesen Berg, wo diese mittelalterliche Stadt steht. Und das ist schon ein traumhafter Anblick. Also gerade wenn man dort dann auch in der Früh noch mit einer tolle Sonnenaufgangsstimmung vielleicht noch ist, dort reinfährt. Für mich eine der schönsten Hafeneinfahrten, die es überhaupt gibt.
Also wir sind damals, also jetzt mit der Mein Schiff sind wir da mit dem Flugzeug runtergeflogen. Und was auch sehr, sehr schön ist, ist, es ist ein relativ kleiner Flughafen, übersichtlich.
Ja, und diese Steilklippe, auf die man da zufliegt, weil die Landebahn irgendwie so direkt am Klippenabsatz anfängt. Ne?
Genau, also auch der Anflug ist herrlich, also übers Meer und dann über die Insel drüber, wirklich sehr, sehr schön. Und vor allem, man kommt dann eben vom Flughafen relativ schnell aufs Schiff. Also es sind 20 Minuten, 30 Minuten Fahrt, die man da hat, und schon ist man auf dem Schiff und kann dann vom Schiff diese wirklich wunderschöne Aussicht genießen. Ich war leider nicht auf Malta direkt, also insofern, dass ich sagen könnte, ich habe mir jetzt Valletta angeschaut, das ging einfach nicht zeitlich. Aber ich glaube, du warst schon in der Stadt unterwegs, ne?
Ich war schon mal ein paar Mal in Malta. Also ich war vor gut 20 Jahren mal dort. Ja, habe da meine Frau kennengelernt. Wir waren dann zusammen nochmal dort, dann lange nicht. Und jetzt vor ein paar Jahren waren wir tatsächlich mit dem Kreuzfahrtschiff auch nochmal auf einer schönen Winterkreuzfahrt. Wir haben Weihnachten, Silvester auf der, glaube ich, Norwegian Jade oder Norwegian Gem war das, eine von den Schulglasschiffen, waren wir dann auch nochmal einen Tag in Malta, also genau genommen in Valletta. Und das ist schon eine Stadt, die man gesehen haben soll. Die ganze Insel ist sehr, sehr faszinierend. Es gibt da noch eine Nachbarinsel, Gozo, die auch noch mal ein ganz verträumtes kleines Inselchen ist. Da schafft man es jetzt an einem Tag höchstens mit dem organisierten Ausflug hin auf eigene Faust. Ganz schwierig. Aber es reicht eigentlich auch schon, wenn man sich in Valletta umsieht, weil Valletta natürlich eine, ja, also historisch unbeschreiblich faszinierende Stadt ist. Malta ist ja militärisch, strategisch in einer dermaßen günstigen Lage im Mittelmeer, dass sich wirklich sämtliche Seemächte, seit die Menschheit angefangen hat, irgendwie Ruderboote zu bauen, hat, glaube ich, jegliche Macht, die es jemals bis Malta, also bis auf die offene See geschafft hat, Malta mal für ein paar Jahre besetzt oder auch für länger. Deswegen hat Malta einen arabischen, italienischen, venezianischen, weiß der Himmel, was für alles Einfluss, einen osmanischen, also jede Seemacht, die im Mittelmeer jemals irgendwie relevant war, hat dort ihre Spuren hinterlassen, auch in der Sprache im Übrigen. Malta hat ja auch noch eine eigene Sprache, neben Englisch haben sie eine eigene Amtssprache, die teilweise sehr arabisch auch klingt, und diese ganzen Einflüsse, die dort sind, sind natürlich ganz faszinierend, und der berühmte Malteser Ritter Orden kommt tatsächlich natürlich von Malta, und davon sieht man auch ganz viel, also viel von diesen Burgenanlagen. Es gibt ein fantastisches Museum mit Ritterrüstungen, also klingt furchtbar langweilig, ne? Ein Museum mit Ritterrüstungen, aber das Museum dort ist unbeschreiblich, wie viele Rüstungen da stehen, wie viel verschiedene, diese ganzen Waffen und Hellebarden. Ich kenne mich da jetzt auch nicht so, ich bin da kein mittelalterlicher Waffenspezialist, aber man steht da mit staunenden Augen davor, weil es schon wirklich sehr faszinierend ist. Also Valletta, tolle Stadt. Und auch heute sehr, sehr quirlige Stadt, ein wunderbarer Markt, der also so ziemlich alles hat, von Gemüse bis Touristenschnickschnack. Ja, ganz, ganz lebendige, wunderbare Stadt.
Ja, und auch von der Stimmung her jetzt, ich war ja nur am Hafen, wirklich wunderschön, also wenn dann die Sonne untergeht und die ganzen Lichter da angehen, auch die Burgen und so weiter beleuchten, das hat wirklich was. Und da, wo unser Schiff lag, da gab es direkt Restaurants am Kai, und da haben die Leute gegessen. Ich konnte denen so quasi auf den Teller gucken. Ich fand das von der Stimmung her wunderschön. Also ich kenne keinen schöneren Hafen. Ich war jetzt nicht in vielen, so vielen Häfen, aber ich kenne persönlich keinen schöneren Hafen. Und ich behaupte mal, das gehört zur Top 10 auf der Welt.
Ganz bestimmt, würde ich auch so sagen. Ja, aber du hast gerade Essen angesprochen. Das ist wirklich ein Tipp für Malta, dass die Gewässer um Malta sind wahnsinnig sauber und sie sind fischreich. Also anders als in Griechenland, wo man inzwischen kaum mehr einen Fisch bekommt und das deswegen sehr teuer ist. Malta hat sehr saubere Gewässer, hat sehr großen Fischreichtum. Deswegen kann man in Malta extrem lecker Meeresfrüchte und Fisch essen. Und das kann man wirklich jedem nur dringend empfehlen, wenn man dort ist, tatsächlich mal das Mittagessen am Schiff im Buffet sausen zu lassen und an Land sich ein schönes kleines Restaurant zu suchen. Meeresfrüchte, Fisch dort essen. Oder auch Kaninchen, ist nämlich die Nationalspezialität dort. Auch Kaninchen sind dort ganz, ganz lecker. Dort gibt es auch was ganz Spannendes. Ich weiß, ich muss zugeben, ich habe natürlich jetzt war eine Weile nicht mehr da, aber ich vermute, das gibt es immer noch. Die Parteien, also die politischen Parteien auf Malta, betreiben eigene Gaststätten, eigene Lokale. Die schauen eher so ein bisschen wie runtergekommene, schmuddelige Kneipen aus. Da sitzen dann auch meistens 3, 4 also so ältere, braungebrannte Malteser davor und trinken, ich weiß nicht, was die da trinken, ich glaube Wein oder kann mich nicht mehr genau erinnern. Ich weiß nur, dass der Wein damals fürchterlich war, aber ich hoffe, dass sich das inzwischen etwas verändert hat. Jedenfalls schaut nicht so einladend aus. Man würde da jetzt nicht unbedingt reinspazieren, ist aber ganz dringend zu empfehlen. Also die sind auch erkennbar, diese Parteilokale. Und die haben nämlich wirklich ganz leckeres einheimisches Essen und sehr, sehr günstig. Also das ist vielleicht auch noch ein Tipp. Das ist jetzt nicht direkt am Hafen, da wird man Touristenkneipen finden. Aber wer ein bisschen Zeit hat, sich da auf die Suche zu begeben oder vorher mal im Internet zu suchen, lohnt sich tatsächlich.
Ja. Und das Klima dort natürlich super angenehm, denn einerseits sehr nah an der Küste von Afrika, also sehr warm. Auf der anderen Seite weht da immer schön ein Lüftchen. Das ist ja eine Insel mitten auf dem Meer. So südwestlich von Sizilien würde ich das jetzt mal beschreiben. Und was übrigens ganz interessant ist, ich weiß nicht, ob du das wusstest, das Klima dort ist ja sehr, sehr trocken. Das heißt, die haben immer ein Wasserproblem und die müssen sich tatsächlich das Wasser mit Schiffen auf die Insel bringen lassen.
Mit Tankschiffen.
Ja, mit Tankschiffen, ja. Also sonst hätten die einfach nicht genug Wasser. So auch was so eine nette Information, die ich da damals gelesen habe, aber als ich mich auf diese Schiffsreise damals vorbereitet habe, weil ich muss dann immer alles wissen. Ja, also wer die Gelegenheit hat, da mal hinzufliegen, man fliegt so um die 3 Stunden, gibt sehr viele Linien, die dorthin fliegen, Air Berlin oder andere auch relativ günstige Fluggesellschaften, da kommt man relativ einfach runter.
Air Malta logischerweise.
Ja, normalerweise, ja, sollte so sein. Der sollte einfach mal vielleicht mal für eine Woche oder für ein Wochenende einfach mal runterreisen und sich diese Stadt anschauen, Valletta oder eben auch
mal. Aber nervlich darauf vorbereiten, wer einen Mietwagen dort nehmen will, es ist ehemals britisch und deswegen Linksverkehr. Und Malteser gehören nicht zu den besten Autofahrern und schon gar nicht zu den Menschen, die sich irgendwie an Verkehrsregeln halten. Und ich vermute, dass es inzwischen ein paar mehr Ampeln gibt. Damals, wo ich da war, gab es auf ganz Malta genau eine Ampel. Ich glaube,
es gibt jetzt mehr.
10 oder so. Also der Verkehr ist dort ein bisschen irre, vor allem in der Stadt. Außerhalb sieht man dann mal auch ein paar Kilometer gar kein Auto. Aber Das ist natürlich noch gefährlicher, wenn man keine Autos sieht, weil dann vergisst man nämlich mal ganz leicht auf der linken Seite zu fahren, wenn weit und breit kein Auto ist. Also das ist so, natürlich schon so ein bisschen Gewohnheitssache. Und aber da, was an Malta natürlich auch ganz schön ist, weil das ist in vielen Mittelmeerstädten oder Mittelmeerländern anders. Auf Malta braucht man sich keine großen Sorgen, um Kriminalität zu machen. Weil Malta ist wirklich eine der sichersten Länder in Europa. Schon allein, weil es so eine wirklich kleine, Malta ist ja nicht groß, ne? Eine wirklich kleine Insel ist. Dort kennt eigentlich jeder jeden. Jeder ist irgendwie der Vetter oder Bruder oder kennt den Vetter oder Bruder vom anderen. Das heißt, dort kann man sich auch gar nicht leisten, irgendjemanden zu beklauen oder zu überfallen oder sowas, weil das also ganz schnell rauskäme, wer das war. Deswegen sperren Malteser auch selten ihre Autos ab. Ne? Das ist also so eine der Sachen, die man dort eigentlich auch als Tourist nicht tun sollte. Auto ruhig einfach offen lassen, keine Wertsachen drin lassen im Auto. Aber das Auto nicht absperren. Wir haben den Fehler, also muss ich zugeben, gemacht. Ich habe meinen Reisepass, das war, glaube ich, der Reisepass und es waren 20 Euro oder Mark damals noch.
Mhm. Und die lag aber sehr lange
in der Tasche am Rücksitz, also zwar eigentlich gut versteckt, aber wir stiegen dann in so eine einsame Bucht runter und wenn wir 2 Stunden später wieder zurückkamen, war die Seitenscheibe eingeschlagen und mein Pass war weg. Mhm. Die Polizei hat es herzlich wenig interessiert. Und selbst der Mietwagen Vermieter, also der Wagenvermieter hat eigentlich nur die Schulter, selbst das kaputte Fenster hat den nicht so weiter gestört. Der hat uns nur einfach erklärt, wie dämlich wir sind, dass wir das Auto abgesperrt haben. Weil wenn schon, dann lässt man das Auto offen. Dann geht wenigstens das Auto nicht kaputt beim Einbruch. Und das Auto klauen könne ja sowieso niemand, weil man kriegt es von der Insel ja nicht runter.
Man kommt nicht weiter mit.
Also, selbst Valletta, die Hauptstadt, durchaus eine sehr sichere Stadt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es dort überhaupt keine Taschendiebe gibt, aber es ist jetzt keine von den Städten wie Barcelona oder Rom, wo man besser 4 Hände braucht, um seine Sachen festzuhalten. Ja. Sondern auch in der Hinsicht eine ganz entspannte Sache. Und ein Tipp muss ich zum Schluss noch loswerden. Kini. Okay. Kini ist eine Dosenlimonade, die es komischerweise nur auf Malta gibt. So ein bisschen Bitter-Orange-Limonade. Eine ganz, ganz leckere Limonade. Also unbedingt in Malta, wenn man aussteigt, an den nächsten Kiosk gehen und nach Kini fragen. K-I-N-N-I-E. Kini. Super lecker. Muss man probiert haben, wenn man auf Malta
war. Was hast du dafür bekommen?
Nix, gar nichts. Weil
der kriegt jetzt jede Woche eine Ladung Kini nach Hause geliefert.
Ich glaube, wie gerne ich dieses Zeug hier kaufen würde, wenn ich es denn irgendwo kaufen könnte. Aber es gibt es wirklich nur auf Malta.
Und das wirklich Schönste an Malta ist wirklich, wenn man mit dem Kreuzfahrtschiff ausfährt aus dem Hafen und in die weite, weite Welt reist. Das werden wir auch nächste Woche wieder tun in Cruise Tricks, dem Kreuzfahrt-Podcast. Auch nächste Woche gibt es eine Folge und da kann ich jetzt schon mal verraten, da werden wir auch wieder eine Destination ein bisschen näher anschauen, nämlich die Antarktis. Wir gehen also an den Südpol nächste Woche. Franz Neumeier war wieder mit dabei. Vielen Dank, Franz.
Ich mäßig schon mal drauf vor.
Ja, schon mal einen Wintermantel oder so anziehen, könnte man ja. Es wird ja eh jetzt kalt. Also, vielen Dank, Franz Neumeier. Und wir sprechen uns nächste Woche.
Genau.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.